Die Sinnsucher. Ein Psychiater und ein Philosoph im Gespräch. Raphael Bonelli und Markus Fahlefeld sind die Sinnsucher.
Ich begrüße den Wiener Psychiater Raphael Bonelli. Hallo, Herr Bonelli.
Herr Wahlefeld, ich begrüße Sie auch.
Also, Herr Wahlefeld, ich muss Ihnen sagen, ich fiebere schon die ganze Woche nach unseren Gesprächen. Und ich habe mir gedacht, diesmal lasse ich Sie was vorschlagen, obwohl ich voll bin mit Ideen. Aber diesmal sind wirklich, ich glaube, ich habe es dreimal hintereinander das Mikro an mich gerissen oder die Initiative an mich gerissen. Aber heute werde ich Ihnen stoisch zuhören und Ihr Thema über mich ergehen lassen.
Nein, das ist gar kein Thema, das ich habe. Ganz im Gegenteil, mich interessiert wirklich, was Sie vor allen Dingen als nicht nur Neurowissenschaftler, vor allen Dingen auch als Naturwissenschaftler dazu zu sagen haben. Ich sage auch gleich vorweg, das ist ein Thema, das mich seit natürlich meiner Studienzeit beschäftigt. Und Sie haben ja vielleicht schon gemerkt in unseren Gesprächen, dass ich durchaus auch dem Religiösen gegenüber offen bin. Und da kommt genau die Frage eigentlich her. Wie halten Sie es mit dem Materialismus? Damit meine ich, wir haben eine Weltanschauung, die irgendwann im 20. Jahrhundert ihre volle Macht über die zumindest westliche Welt entfaltet hat. Den Materialismus nenne ich sie jetzt einfach mal. Wir können gleich noch definieren, was dieser Materialismus im Einzelnen bedeutet und welche Implikationen er hat. Aber Sie als Wissenschaftler, als Naturwissenschaftler, und das ist ja letztlich die Wissenschaft der Materie, wie halten Sie es mit dem Materialismus?
Naja, ich bin ja kein Physiker. Und auch kein Chemiker, sondern ich bin Mediziner und ich bin innerhalb der Medizin bin ich Neurowissenschaftler. Das heißt, ich habe sehr viel im Gehirn erforscht. Und das ist natürlich, glaube ich, auch ein bisschen was anderes, weil da kommt man ja sehr schnell an seine Grenzen. Einer meiner Lehrer hat einmal ein sehr beeindruckendes Statement gegeben in seiner Vorlesung. Da war ich noch sehr jung, da hat er gesagt, ihm kommt die Hirnforschung vor wie der Turmbau zu Babel. Und das fand ich irgendwie sehr beeindruckend, weil der Turmbau zu Babel war halt etwas Unmögliches, weil auch irgendwie Gott herausgefordert hat und daraufhin hat Gott eben die Sprachen verwirrt und die Menschen konnten nicht mehr miteinander reden. Und es ist beeindruckend bei so vielen Neurowissenschaftlern, die so viel über das Denken nachdenken. Ich habe gerade ein Buch darüber geschrieben, wie funktioniert das Denken, dass wir so wenig wissen über dieses Organ. Also im Grunde, jede einzelne Gehirnzelle ist ein Universum für sich und am Ende wissen wir so unfassbar wenig davon, dass ein Neurowissenschaftler, glaube ich, wenig Zweifel daran hat oder wenig Probleme damit hat, sagen wir so, dass es etwas gibt, was den Menschen transzendiert. Und der reine Materialismus bei uns ist ja der Freudianismus. Also Sigmund Freud war der klassische Materialist unter den Neurowissenschaftlern, Querstrich-Psychiater, er hat ja auch begonnen mit Neurowissenschaft, so mit Aphasie, soll ich sagen, da hat er schöne Abhandlungen geschrieben am Anfang. Das wurde ihm dann zu langweilig, das verstehe ich, weil das wurde mir dann auch irgendwann zu langweilig. Und dann ist er eben in diese Drei-Instanzen-Lehre gegangen. In diesem Weg bin ich ihm ja nachgegangen. Aber er war ja ein brutaler Materialist, er hat ja Feuerbach vorn und hinten rezipiert und nicht nur rezipiert, sondern auch zitiert, manchmal sogar ohne ihn zu benennen. Aber man, das erkennt man richtig daran, nicht? Also der Mensch ist, was er ist. Und das ist im Grunde was sehr Unattraktives. Und was Freud einfach fehlt, ist genau dieser Sprung, der den Menschen eben ausmacht. Das, was dem Menschen die dritte Dimension gibt, ist ja die Transzendenz. Das ist für mich so wie ein Zelt. Ich habe vor kurzem ein Zelt aufgestellt mit meinen Söhnen oder ich habe es ihnen eigentlich erklärt und dann mussten sie es selber machen, um dann drinnen zu schlafen. Und das war natürlich ein Riesenabenteuer für die. Also im letzten Sommer habe ich es für sie aufgestellt und diesmal mussten sie es allein machen. Und das ist wie ein Zelt, nicht? Also der immanent Denker ist halt ein zweidimensionaler Denker. Da liegt das Zelt eben flach da und die dritte Dimension, dieses eben das, was das Zelt zum Zelt macht, das ist aus meiner Sicht die Transzendenz. Und insofern ist der Materialismus für mich, also je nachdem, was wir jetzt darunter verstehen, aber ist für mich ein ja, ein Anfang, eine Basis. Also man muss schon mit den Füßen auf der Erde stehen, aber der Mensch ist mehr, als was er ist. Um jetzt zurückzukommen zu Feuerbach.
Ja.
Der Mensch ist eben wesentlich mehr als ein Stück Schnitzel, obwohl ein Stück Schnitzel schon was sehr Köstliches ist.
Ja, das heißt ja auch nicht, dass die Welt ungeistig wäre. Also im Sinne von der Materialismus. Das ist ja, wer hat es, glaube ich, das war doch Adorno oder Horkheimer und Adorno, die ihr Buch Die Entzauberung der Welt nannten. Also der Materialismus neigt natürlich dazu, die Welt zu entzaubern. Vielleicht ist es das, was Sie mit dem Zweidimensionalen meinen, wenn das Zelt so auf der Erde liegt. Ich versuche das jetzt einfach so in meine Sprache zu übersetzen, Herr Bonelli.
Ja.
Und wenn man das Zelt dann wirklich aufgebaut hat und der Himmel über einem sozusagen steht, dann beginnt eben etwas einzuwirken, was eben die Welt dann auch wieder verzaubern kann. Wobei ich natürlich das mit dem Zelt als Bild eher schön fände, dass man vielleicht auch außerhalb des Zelts das eigentliche oder die wirkliche Welt, das Universum, den Kosmos hat. Also das Zelt ist sozusagen die menschliche Sphäre. Und außerhalb des Zeltes ist das Kosmische oder Universelle oder Planetarische oder wie immer. Wobei sich der Materialismus da, das muss ich ganz ehrlich sagen, inzwischen ja auch wieder umgestülpt hat, weil gestern las ich einen Bericht über den neuen Elon Musk-Katalog zu seinem Börsengang, der eben ganz deutlich sagt, wenn wir auf der Erde bleiben, dann gehen wir zugrunde. Die Rettung der Menschheit liegt im Interplanetarischen. Also er sagte, der Mars wird die neue Heimat des Menschen werden. Ob das wirklich schon jenseits des Materialismus ist, wage ich mal zu bezweifeln. Aber immerhin, es geht in den Kosmos.
Das wäre für mich genauso materialistisch.
Genau, genau. Weil ich glaube auch, da Elon Musk schafft es nicht, den Menschen als etwas zu begreifen, der eben keinen festen Boden unter den Füßen braucht. Weil ich glaube, ich sag's mal so, der Materialismus ist eine Wissenschaft, die davon ausgeht, ich versuche sie jetzt einfach mal zu definieren, so ganz rudimentär, dass nur das, was wir sehen und anfassen können, auch wirklich ist. Das heißt, das Sehen, also von unseren Sinnen, ist das Auge eines der wichtigsten im Materialismus. Und eben das Anfassen. Das heißt, die Welt, die physische Welt, muss anfassbar sein und sichtbar. Und alles, was sichtbar ist, und anfassbar ist dann eben wirklich, alles andere ist, jetzt kommt's, und das ist, finde ich, das große Problem des Materialismus, eingebildet. Im Sinne von, das kann man sagen so, aber eben auch anders. Und dass sich die Wissenschaft aus diesem, was man Spekulatives nennt, herausgezogen hat, halte ich eben für einen Fehler der Wissenschaft, weil sie damit vielen Spökenkickern, sage ich es jetzt einfach mal so, Spökenkickern das Feld überlassen hat, dort, wo es um Spekulative...
Was ist ein Spökenkicker? Das versteht ein Österreicher jetzt gar nicht.
Das ist ein norddeutsches Wort, kommt eher aus dem Plattdeutschen. Der Spökenkicker ist einer der Kaffeesatzleser, würde man vielleicht übersetzen.
Ah, okay, okay. Ja,
genau, also ja. Einer, der dann einfach so Quatsch erzählt, weil er irgendwie was sich darunter vorstellt. Das ist der Kaffeesatzleser, Spökenkicker. Was würde man im Österreichischen sagen? Gibt es dafür eine Entsprechung?
Schwurbler.
Schwurbler, nein. Okay, das ist so modern.
Das ist nein, Schwurbler sagt man nicht in Österreich, aber das ist halt jetzt modern. Genau, das ist halt jetzt. Aber das meinen sie damit nicht. Also irgendein genau. Verrückter Spinner, der im Elfenbeinturm sitzt und irgendwas von sich gibt, aber mit der Realität nichts mehr zu tun hat.
Genau.
Sie waren so im Flow, deswegen habe ich keine Möglichkeit gehabt, reinzugrätschen, aber ich wollte stark widersprechen, weil der Materialismus aus meiner Sicht überhaupt keine Wissenschaft ist, sondern das ist ja eine präwissenschaftliche Annahme, dass alles materiell ist. Also ich hänge das jetzt sehr stark bei Sigmund Freud aus, weil den kann ich natürlich auswendig.
Mhm.
Freud geht eben a priori davon aus, dass der Mensch nicht mehr ist als Materie. Deswegen gibt es auch keine Freiheit, deswegen gibt es keine Moral. Nicht, das sind alles logische Konsequenzen aus der ersten Annahme, die eben genau nicht wissenschaftlich ist, sondern der Wissenschaftler, und da gibt es ja ganz viele Beispiele, der Wissenschaftler ist eben offen für das Transzendente und er sagt, das weiß ich nicht, das kann ich irgendwie nicht beweisen, aber ich kann es auch nicht widerlegen. Kein Wissenschaftler der Welt, kein ernsthafter Wissenschaftler kann eben die Transzendenz widerlegen. Ich weiß nicht, ich denke jetzt an Newton, Kepler, Pascal, Faraday und so weiter, Planck. Ja, das waren ja lauter Das waren ja lauter Top-Wissenschaftler, die teilweise Mendel, ja, die waren ja, die haben ja unser wissenschaftliches Denken geändert. Das ist ja eigentlich eine schwarze Legende zu sagen, entweder man ist religiös oder man ist wissenschaftlich. Ich hatte heute, interessanterweise heute, einen sehr, sehr lieben Patienten von mir, einen 18-Jährigen, der sich selbst als Atheist bezeichnet, obwohl er in Religion das Abitur macht. Und dann habe ich ihn gefragt, warum? Und hat er gesagt, ja, weil das interessiert ihn so und diese Idee und so weiter. Und dann haben wir lang darüber nachgedacht. Seine Eltern sind eben auch religiös, aber sie haben ihn eben frei erzogen, dass er auch offen sein darf für die Wissenschaft. Also für den war entweder Religion oder Wissenschaft. Und das höre ich immer wieder von Leuten, die die Religion ablehnen, dass sie sagen, ich glaube eher an die Wissenschaft. Aber als Wissenschaftler kann ich nur sagen, das ist eben, die Wissenschaft ist kein Glaubensgebäude, sondern die Wissenschaft ist eben etwas, eine Methode, die eben nicht dieselbe Aufgabe hat wie Religion. Also eine echte Wissenschaft, die sich sozusagen richtig einschätzt und die ihre Grenzen kennt, würde niemals eine Religion in Frage stellen können, weil das gar nicht geht. Nicht? Also wer war das, glaube ich, Weizsäcker war das, da gibt es ja mehrere, aber der Philosoph Weizsäcker sagte, die Naturwissenschaft kann keine Fragen stellen, die wirklich relevant sind, sondern durch die Fragestellung der Naturwissenschaft ist das Denken sozusagen schon eingeengt. Und das ist genau wahr. Also wenn ich jetzt, was weiß ich, 300 Patienten habe und eine Frage stelle, also was weiß ich, hilft ein Medikament oder nicht, um was ganz Primitives zu sagen, diese Frage kann mit Ja oder Nein beantwortet werden, ich mache dann zwei Gruppen, ich mache doppelblind, alles Mögliche, aber am Ende weiß ich dann, hilft das Medikament oder nicht, aber ich kann natürlich jetzt nicht sagen, gibt es Gott oder nicht jetzt mit zwei randomisierten Studienarmen. Nicht das, also die wesentlichen Fragen, also Sinn des Lebens zum Beispiel oder Existenz Gottes, kann die Naturwissenschaft nicht beantworten und jedem echten Naturwissenschaftler ist das völlig klar. Das heißt, die Gegenüberstellung zwischen Religion und Naturwissenschaft wird von Leuten gemacht, die die Wissenschaft missbrauchen als Ideologie und dazu eignet sich Wissenschaft gar nicht. Also jetzt lehne ich mich mal weit raus, damit ein bisschen eine Bewegung reinkommt.
Ja, finde ich sehr gut. Und widersprechen tun Sie mir da, wo Sie sagen, ich hätte behauptet, die Naturwissenschaft, der Materialismus sei eine Wissenschaft, aber das ist sie gar nicht. Das ist, was Sie sagen, richtig?
Ja, Materialismus keine Wissenschaft, ist für mich eine Ideologie. Doch, das ist eine falsche.
Ja, finde ich ganz großartig. Also da sind wir zumindest von der Meinung her schon mal ähnlich. Wollen wir mal sehen, ob wir den gleichen Weg dahin abschreiten. Weil ich erinnere es auch noch, ich bin ja in den Vereinigten Staaten teilweise sozialisiert, habe dort mein Abitur gemacht auf der deutschen Schule. Und da wurden dann Naturwissenschaftler vorgestellt, so in der Washington Post. Jeden Samstag hatten die auch so ein Supplement, also so eine Zeitung. Und alle Wissenschaftler, also Naturwissenschaftler, es ging um Nobelpreisträger, jetzt nicht Friedensnobelpreis oder Literatur, sondern Chemiker, Mathematiker gibt es ja nicht, aber Physiker, Mediziner. Und alle sagten, dass sie natürlich sonntags in die Kirche gehen und an Gott glauben. Und das war bei uns, das weiß ich noch, in der deutschen Schule, ich bin auf die deutsche Schule gegangen, ein merkwürdiger Widerspruch, weil wir scheinbar in Europa, vielleicht auch in Deutschland im Besonderen, davon überzeugt sind, wenn man Wissenschaftler ist, könne man nicht an Gott glauben. Damals in den Vereinigten Staaten war das völlig selbstverständlich, dass selbst Nobelpreisträger in die Kirche gehen und tiefgläubige Menschen sind. Das finde ich interessant, weil für mich als Deutschen damals, ich war natürlich auch durch die ganze deutsche Sozialisierung durchgegangen, war das auch erstmal so wie ein gefühlter Widerspruch. Ich glaube inzwischen, dass auch in der Wissenschaft ein Umdenken stattgefunden hat. Da gibt es ja auch sehr, sehr viele Wissenschaftler, also auch vor allen Dingen die Naturwissenschaftler, also auch Physiker, theoretische Physiker, die Quantenphysiker, die ja dann schon in einen Bereich hineindriften, wo sie eben auch so eine Art Mystik entwickeln, sage ich jetzt mal.
Genau.
Und diese Mystik ist dann eigentlich der Beginn, wo dann eben die Naturwissenschaft und die Religion auch wieder Überschneidungen haben, wo sie sich auch wunderbar miteinander verständigen können. Ich glaube, das war der Hans-Peter Dürre, das war ein deutscher Wissenschaftler, der darüber auch sehr wunderschöne Bücher geschrieben hat und wirklich ein ganz, ganz naturwissenschaftlich denkender Mensch und trotzdem hat er eben gesagt, eigentlich der Buddhismus, das Christentum, die Naturwissenschaft, sie gehen alle auf eine Wurzel zurück. Und er hat es gar nicht Gott genannt, aber eben auf eine Wurzel nannte er es. Vielleicht ist es der Geist, die Transzendenz. Übrigens, was Sie gerade geschildert haben, die Fragen, selbst wenn alle naturwissenschaftlichen Fragen, die berühren ja gar nicht den Menschen. Das wusste übrigens schon, Sie sind Österreicher, der große österreichische Philosoph, der ja am Ende auch zwar Logiker war, völliger Aristoteliker, aber eben ein Mystiker zum Schluss, nämlich Ludwig Wittgenstein.
Okay.
Von Ludwig Wittgenstein gibt es diesen wunderschönen Satz, der kommt auch in seinem Tractatus Logico-Philosophicus vor. Wir fühlen das selbst, wenn alle möglichen wissenschaftlichen Fragen beantwortet sind, unsere Lebensprobleme noch gar nicht berührt sind. Und das fand ich als Student ungeheuer interessant, dass es sozusagen Lebensprobleme gibt, die von den wissenschaftlichen Fragen gar nicht berührt sind. Und ich glaube, auch Corona hat uns nochmal ein bisschen darauf hingewiesen, dass diese politisierte Wissenschaft, wie wir sie seit vielen, vielen Jahrzehnten haben, das ist ja mit der Klimawissenschaft, die Gesundheitspolitik, die Gesundheitswissenschaft und so weiter, das sind ja alles hochpolitisierte Komplexe, dass diese Komplexe unsere Lebensprobleme noch nicht einmal berühren, im Sinne von, wenn sie nicht wären, hätten wir vielleicht weniger Lebensprobleme oder ganz andere. Und sie machen uns, finde ich, sehr viele Probleme. Also gerade bei Corona hat man das gemerkt, weil die Wissenschaftler, die sogenannten Wissenschaftler, eben Sachen rausgehauen haben, die einfach faktisch nicht stimmten. Aber die Politik wollte sie so. Also da gibt es ja auch noch so eine Überschneidung, so einen Unschärfebereich, wo die Wissenschaft und die Politik dann Hand in Hand gehen, weil eben die Wissenschaft auch so teuer ist und damit sehr viel Geld braucht. Und das ist immer politisch im Sinne von Steuergeld. Da kommt natürlich ein Problem von der Wissenschaft in den Fokus, das, glaube ich, auch neu ist oder modern ist.
Ja, Wallefeld, jetzt platze ich gleich, weil Sie so viele wichtige Sachen sagen. Und ich würde vielleicht gerne im 19. Jahrhundert anfangen, weil im 19. Jahrhundert gab es eine ganz starke Glaubensskepsis oder eigentlich eine Glaubensfeindlichkeit, nämlich Darwin, die dann gesagt haben, okay, jetzt brauchen wir Gott nicht, weil die Erde stammt vom Affen ab, also jetzt lustig formuliert. Und da gab es dann rein soziologisch, gab es dann das Kapern der Wissenschaft durch eigentlich Atheisten. Und es war für Christen schwer, da reinzukommen, ganz besonders für Katholiken. Zum Beispiel in Frankreich war das schon, also da musste man fast Atheist sein, damit man noch einen Lehrstuhl bekam. Das ist ja dort, wo Freud groß geworden ist. Und deswegen wird das Wort wissenschaftlich gerade im 19. Jahrhundert sehr oft verwendet als eben dem Glauben entgegenstehend. Was absurd ist, weil die ganzen Universitäten wurden ja von Christen, von katholischen Orden gegründet. Also gäbe die ganzen Unis nicht, gäbe es nicht den Glauben. Also da gab es eine ganz wilde atheistische Dynamik, so, wie soll ich sagen, fast so wie ein pubertäres Auflehnen gegen den großen Vater, und da war die Evolution natürlich, wurde auch gerne missbraucht, um zu sagen, okay, jetzt braucht es keinen Schöpfer mehr, weil wir sind eben alle, das ist auch alles irgendwie anders gelaufen und geht halt auch ohne Gott. Ich meine, darüber könnte man auch viel philosophieren. Also das ist das eine, aber dann sind sie geschwenkt auf Corona, und das ist natürlich besonders spannend. Weil welche Wissenschaftler kamen da zu Wort? Es kam ja nicht die Wissenschaft zu Wort, weil die Wissenschaft gibt's ja gar nicht. Also noch einmal, da ich eigentlich ein Leben lang Wissenschaft oder seit dem 20. Lebensjahr wissenschaftlich gearbeitet habe, kann ich sagen, das Wesentliche an Wissenschaft ist ja, dass man sich eben verschiedene Resultate von verschiedenen Forschungsgruppen anschaut, sie nebeneinander stellt und dann überlegt, was könnte eigentlich dahinter stehen. Aber die Wissenschaft sagt, ist schon im Ansatz falsch, nicht? Also die Wissenschaft wurde immer wieder von Ideologien oder von Machthabern missbraucht. Und natürlich gab es charakterschwache Menschen, die Wissenschaftler waren, die sich dann auch missbrauchen haben lassen, nicht zuletzt im Dritten Reich, aber natürlich auch besonders im Kommunismus. Und ja, auch unter Corona gab es natürlich Profiteure der Angst, die halt dadurch, dass sie das gesagt haben, was gesagt werden sollte, richtig viel Geld gemacht haben. Also wie ich das erste Mal auf einem wissenschaftlichen Kongress war, hat ein berühmter Professor geredet. Ich habe da noch nicht viel verstanden und ein älterer Kollege saß neben mir und hat gemerkt, dass ich ein Neuling bin, weil ich habe ja mit 25 ausgeschaut, als wäre ich 20. Und er hat sich zu mir rübergebeugt und gesagt, das, mein lieber Kollege, ist eine Pharma-Hure. Also eine Pharma-Prostituierte. Ja. Also es war ein Mann, der da vorne stand. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was der mir sagen wollte. Aber ich habe halt aufmerksam diesen Vortrag gelauscht und er hat halt ein Präparat sehr hoch gelobt. Und einen halben Tag später habe ich denselben Professor bei einer anderen Veranstaltung ein anderes Präparat mit denselben Worten loben gehört, teilweise mit denselben Dias. Und dann habe ich verstanden, was der gemeint hat. Ich habe dann im Nachhinein erfahren, der hat von der Pharmafirma A halt sehr viel Geld bekommen, um ihr Produkt zu bewerben. Und dann von der Pharmafirma B, vom Konkurrenzprodukt, hat er auch viel Geld bekommen und dann hat er halt einen ähnlichen Vortrag für das andere Produkt gehalten. Das nennt man unter verschlossenen Türen dann Pharmahure.
Ja.
Das würde man natürlich niemandem ins Gesicht sagen. Aber da macht man schon ganz schön viel Geld und solche Ärzte gibt's halt oder solche Wissenschaftler gibt's halt, weil es geht um wahnsinnig viel Geld. Die Verquickung zwischen der Pharmaindustrie und der Wissenschaft ist natürlich enorm. Auch teilweise ist das nicht immer schlecht, weil man natürlich auch Forschungsgelder braucht. Und das haben wir bei Corona überhaupt nicht bedacht. Und gerade die Corona-Experten in Österreich, aber glaube ich auch in Deutschland, hatten eine unheimliche Nähe zur Pharmaindustrie, was natürlich ein riesiges Problem war und ein der prominenteste Vertreter dieser Corona-Experten-Panels hat dann gesagt, nee, ich bin nicht parteiisch, weil ich werde von allen Pharmafirmen finanziert, nicht nur von einer, was natürlich jetzt nicht sehr logisch war, er wurde von niemandem gezahlt, der eben nicht für die Impfung war, aber diese Bias hat er eben selbst gar nicht bemerkt. Aber ich fand das auch sehr bezeichnend zu sagen, alle Pharmafirmen schmieren mich und deswegen bin ich ganz objektiv.
Ja.
Aber also da gibt es natürlich in der Medizin, also wer Mediziner ist, der weiß natürlich, okay, von wem wird der gezahlt. Manchmal wird das sogar unter den Vortrag geschrieben, gesponsert von, mit freundlicher Unterstützung von, so heißt es dann. Dann weiß man, okay, das ist ein Pharmavortrag und das ist dann kein Pharmavortrag, weil da steht nichts dabei. Also das ist ein Riesenproblem in der Wissenschaft. Wer zahlt die Wissenschaft und wer zahlt, schafft an? Das ist halt leider auch in der Wissenschaft so. Es gibt teilweise Studien, die werden nicht veröffentlicht, weil derjenige, der gezahlt hat, das Ergebnis nicht wünscht. Ne? Also das, was wir Wissenschaft nennen, ist halt nicht so unschuldig, wie man sich denkt. Das kann ich nur deswegen sagen, weil ich selber da mittendrin bin und ich habe natürlich auch Pharmaunterstützung immer wieder bekommen, logischerweise, weil man sonst seine Studien ja gar nicht zusammenbekommt. Also ich weiß, wie das System läuft. Also den Satz Follow the Science fand ich dann schon fast zynisch.
Naja, ich stimme Ihnen völlig zu. Also von der Beobachtung her würde ich auch sagen, das ist der Sündenfall des 20. Jahrhunderts, den wir noch weiter im 21. vorantreiben, weil es war ja im 20. Jahrhundert, das hat mit Karl Marx begonnen, vielleicht war das auch Teil dieser ganzen Industrialisierung, wo eben auch Wissenschaft und dann kam ja auch Antibiotika hoch und Pharmaindustrie und so, das ist ja alles so um 1870, 1880 so richtig ins Blühen geraten, jetzt historisch gesehen. Und dass die Wissenschaft ein Heiligtum wurde. Nur gut war, was wissenschaftlich war. Und dann wurde Karl Marx als historischer Materialismus, eben das war auch reine Wissenschaft, das ist halt die marxistische Wissenschaft. Dann kamen die Nazis mit der Rassenlehre. Darf man auch nicht vergessen, dass in den Universitäten von 1920, 1930, nicht nur in Deutschland, auch in England, auch in Amerika, auch in Frankreich, die Rassenlehre völlig unhinterfragt ein wissenschaftlicher Topos war, der an jeder Universität gelehrt wurde. Es wurden Schädel vermessen, die Hoherwertigkeit der weißen Rasse wurde wissenschaftlich belegt. Das hat man 1945 recht schnell beerdigt, weil man merkte, irgendwie die Deutschen haben es mal wieder übertrieben da drin.
Mhm.
Aber eigentlich war das wissenschaftlicher Standard. Also die Wissenschaft da etwas Käufliches, sagen wir es einfach so, von der Politik.
Ja, etwas Käufliches oder zumindest ist abhängig vom Zeitgeist, weil es ist ja auch wahnsinnig spannend, welche Fragen nicht gestellt werden.
Ja.
Und das sind die Tabus des Zeitgeistes, aber ich lasse Sie schon weiterreden.
Nee, da haben Sie völlig recht. Ja, wobei jetzt natürlich die Definition, was Zeitgeist ist, noch spannend wäre. Aber gut, wir stellen das mal zur Seite. Mir geht es um Folgendes. Die Wissenschaft hat einen so guten Leumund. Und man muss heute wissenschaftlich argumentieren und sei es jetzt Follow the Science, was ja irgendwann 2010 in der ganzen Klimabewegung dann so der Satz wurde, Follow the Science heißt alles, was wir verlangen, Abschaltung der Atomkraftwerke, CO2 und so weiter, ist so wissenschaftlich, das kann gar kein anderer etwas gegen haben. Also Follow the Science, überhaupt die Wissenschaft hat eigentlich die Rolle übernommen, ich sage jetzt mal etwas Provokatives, hat die Rolle des Christentums übernommen. Im Sinne von, wir glauben nicht mehr an Gott und weil wir nicht mehr an Gott glauben, müssen wir an die Wissenschaft glauben, weil wir scheinbar doch an etwas glauben müssen. Und damit meine ich nicht, dass der Glaube an sich schlecht ist, ganz und gar nicht, aber das Zurückdrängen des Christentums und vor allen Dingen auch der Satz Gott ist tot, wenn man den mal so als historischen Sündenfall oder sagen wir als historische Tatsache von Nietzsche einfach mal aufgreift, dann ist seitdem eine Leerstelle da, die Wissenschaft gefüllt hat.
Ja, definitiv. Wobei ich würde das sogar noch anschärfen und sagen, die Wissenschaft ist nicht nur das Christentum an und für sich, sondern die Wissenschaft gilt für das katholische Lehramt. Ja, also das Lehramt lehrt ja, was ist Lehre der Kirche und was ist nicht Lehre der Kirche. Da gibt es dann verschiedene Abstufungen von Dogmen. Aber wer sozusagen ein defide Dogma leugnet, ist dann ein Ketzer, stellt sich selber außerhalb der Gemeinschaft. Nicht? Das ist, also so funktioniert das katholische Lehramt. Ja, dann gab es halt dann auch, wie wir wissen, im Mittelalter und der Neuzeit dann so Entwicklungen, wo dann eben die Inquisition dann genau untersucht hat, wer hat was gesagt und so weiter. Und das, wie soll ich sagen, diese Sehnsucht nach Gewissheit, das steht ja dahinter. Das ist wieder auferstanden, nicht? Weil früher, also was heißt früher, also wie wir beide noch jung waren, hieß es ja alles relativ, es gibt keine Wahrheit und so weiter. Alles ist relativ, aber das hat sich geändert. Es gibt ein neues Lehramt, das zum Beispiel eben Klima oder Corona oder was auch immer, ja, Ukraine nehmen wir das gleich dazu. Also wer hier das Richtige sagt, ist ein guter Mensch und der andere ist ein Ketzer, der wird ausgestoßen und teilweise eben auch bekämpft. Ja, der, also natürlich wieder noch nicht verbrannt und so, aber klar, nicht. Also ich will das jetzt den Vergleich auch nicht überanstrengen, aber das ist schon bemerkenswert, dass es hier ganz starres Gerüst eines Lehramts gibt. Nur die Wissenschaft gibt das nicht her. Die Wissenschaft gibt das nicht her. Also deswegen finde ich ja auch, die schönste Definition von Ideologie ist, es ist eine Pseudoreligion. Also es kommt mit religiösem Wahrheitsanspruch daher, aber es ist eben pseudoreligiös, weil es eben immanent ist und nicht transzendent. Aber die Wissenschaft kann das gar nicht, also diese Gewissheit herstellen, die Ideologen der Wissenschaft unterstellen. Deswegen ist für mich all das ein Missbrauch der Wissenschaft. Auch,
yeah.
Ich bin jetzt kein Klimawissenschaftler, aber was ich so aus der Entfernung beobachte, ist, dass halt auch ganz gezielt kritische Stimmen mundtot gemacht wurden. Also ich habe mal ein Buch mitverfasst mit von Storch, einem der wichtigsten Klimawissenschaftler, der halt jetzt auch schon langsam in Ungnade fällt, weil er halt auch nicht überall mitmacht und weil er halt auch von der Klimaangst spricht und von einer exzessiven Panikmache. Und diese Dynamik ist halt sehr bezeichnend und hat eben so, würde ich sagen, was Pseudoreligiöses. Das glaube ich, trifft schon sehr gut. Und statt dass man sagt, wir Katholiken glauben das, weil das in der Bibel steht oder der Papst sagt oder so irgendwie, sagen wir halt heute, das sagt die Wissenschaft. Und ich war einmal in einer Fernsehdiskussion, wo eben der von Storch drinnen saß und irgend so ein wirklich blutjunger Klimaaktivist, der sich halt gerne auf die Straßen geklebt hat. Und der sagt es dann, die Wissenschaft sagt das, indem er den Storch widersprochen hat. Und dann habe ich gesagt, Moment einmal, Sie hören doch gerade den Wissenschaftler, wie kommen Sie auf die Idee? Nein, die Wissenschaft sagt das von dem Satz, den er ganz sicherlich eingelernt hatte von seinen Rhetoriktrainern. ging er nicht runter, obwohl er gegen einen Wissenschaftler argumentiert hat. Und das war wirklich, das war für mich völlig absurd, dass der junge Mann überhaupt nicht zugänglich war dem Argument, dass er gerade wahrscheinlich dem wichtigsten Klimaforscher gegenüber sitzt, dem er mit seiner Ideologie widersprechen möchte.
Hm. Ja, das ist ja überhaupt ein ungeheures Phänomen. Also nicht nur, dass die Wissenschaft zu einem ideologischen Instrument geworden ist, was die Wissenschaft dem Begriff nach niemals hergibt. Das ist das eine, weil die Wissenschaft lebt eben vom Zweifel und vom Voranschreiten innerhalb des Zweifels und nicht von der Sicherheit. Das ist das eine. Das andere ist, ich glaube, das war bei Albert Einstein, als der die Relativitätstheorie entwickelt hatte, haben sich dann 100 deutsche Wissenschaftler zusammengetan und ein Buch dagegen geschrieben. 100 Wissenschaftler gegen die Relativitätstheorie. Und dann sah das Albert Einstein, guckte es an und sagte, warum denn 100? Es hätte doch einer gereicht. Das ist die Wissenschaft. Es braucht nicht die 100. Und es ist immer das Argument dieser 90% der Wissenschaftler, 95% der Wissenschaftler sagen das aber. Dann kann man einfach darauf antworten, ja, aber einer reicht doch. Weil wenn es wissenschaftlich nicht belegbar ist, dann reicht ein Wissenschaftler, um es zu widerlegen. Und das hat sich ja jetzt auch in den letzten Wochen rausgestellt, dass dieses absolute Klima Panikszenario, was wir lange Zeit als politische Führungsrichtlinie hatten, was implementiert werden sollte, dass wir eben den Hitzetod sterben, dass das inzwischen zurückgenommen wurde. Wobei, und jetzt kommt eben etwas, dann nehme ich die Wissenschaftler dann wieder ein bisschen in Schutz. Die Wissenschaftler selbst haben das ja nie behauptet. Es waren ja immer nur diese für die Medien hergestellten Zusammenfassungen, die gar nicht von Wissenschaftlern geschrieben waren, sondern diese 2000 Seiten Konvolute, die alle 2-3 Jahre in der Klimawissenschaft auf den Markt kamen, eben von der UN, vom IPCC. Die hatten dann immer so 30-seitige Zusammenfassungen, damit die Medien was zum Schreiben hatten. Und die waren das Panikorchester. Die Wissenschaftler selbst hatten nur die Daten zusammengetragen. Also da gibt es so eine Art der unschuldigen Wissenschaft und eben eine, die dann wirklich die Wissenschaft nimmt und in eine bestimmte Richtung treiben will, damit sie zitierfähig ist, für die politische Klasse dann Handlungsanweisungen bereithält, vielleicht eben auch NGOs damit unterstützt etc. Also
ja, damit sie Aktivisten ein Argument in die Hand gibt, weil die Aktivisten haben sich schon entschieden. Also sie wollen nicht prüfen, was ist wahr, sondern nur gibt es mir ein wissenschaftliches Argument, dass ich mich weiter auf den Boden kleben kann. Also so sehe ich das nicht. Mhm. Also es geht nicht um, was ist Wahrheit, was ist die Wahrheit, also was entspricht der Wirklichkeit, sondern nur, ich will ein wissenschaftliches Argument haben, um meine Meinung durchzusetzen.
Ja, das würde natürlich jetzt zu der alles entscheidenden Frage führen, Herr Bonelli. Wie findet man die Wahrheit?
Aber waren wir nicht beim Materialismus, weil ich meine, die Wahrheitsfrage, das braucht ja eine eigene Sendung.
Eine eigene Sendung, das, ja,
das,
ja.
Da natürlich. Haben wir ja das Pferd vom Schwanz her aufgezogen. Wir sind ja beim Materialismus, so das ist ja schon eh schon durch.
Nein, nein, nein. Wobei ich glaube, es ist gar nicht so ergiebig zwischen Ihnen und mir, weil wir den Materialismus ähnlich anschauen. Ich hatte gehofft, um ehrlich zu sein, dass Sie als Naturwissenschaftler den Materialismus zumindest in bestimmten Teilen verteidigen als eine valide Weltanschauung. Ich habe fast den Verdacht, dass ich als Geisteswissenschaftler ihn sogar eher verteidigen würde, im Sinne von, ich halte den Materialismus für großartig, ich halte ihn für völlig inkomplett, im Sinne von, hat mit dem Menschen nur ganz am Rande zu tun, weil der Mensch eben dann doch ein geistig-seelisches Wesen ist und eben nicht nur ein physisches, also Körper, Seele, Geist. Wenn man in dieser Dreiheit denkt, dann ist der körperliche Mensch unterworfen dem, was man die materialistischen oder materiellen Gesetze nennt. Und da ist die Wissenschaft ja großartig. Nur in dem Moment, wo der Mensch seelisch wird und seelisch-geistig, da hat dann die Wissenschaft eben keinerlei Antworten mehr. Und da finde ich, ist auch der Überhang der Wissenschaft. Sie hat eine Bedeutung, sie hat eine Ausstattung an Mitteln, sie ist politisch handlungsanweisend. Für den Menschen hat sie eine viel geringere Bedeutung, als es dem Menschen eigentlich, so sage ich es jetzt, entspricht. Weil der Mensch ist eben nicht nur das physische Wesen, sondern eben auch das seelisch-geistige. Und hätte man die vielen Billionen, die die letzten 25 Jahren in die materielle Wissenschaft gelaufen sind, gerecht aufgeteilt auch in die seelische Wissenschaft und die geistige Wissenschaft. Damit meine ich jetzt aber nicht die Philosophie, die Psychiatrie und dann eben die Physik, sondern die Wissenschaft von einem Menschen, der eben auf drei Beinen steht, dann glaube ich, sähe vielleicht auch die Zukunft von Elon Musk auf dem Mars anders aus. Aber so scheint es dann doch, die Billionen in eine materialistische Ideologie geflossen zu sein, die dann eben auch meint, zum Mars fliegen zu müssen oder zu können, weil dort die Zukunft der Menschheit wartet. Ich bin damit relativ unglücklich, sagen wir es so.
Also, weil Sie haben von mir die Verteidigung des Materialismus erwartet. Also ich bin mit Leib und Seele Naturwissenschaftler. Ich finde das schon sehr schön, wenn man naturwissenschaftlich stringent denken kann. Mhm. Aber jeder Naturwissenschaftler muss wissen, wo die Grenze seiner Kunst, wo die liegt. Und sehr viele wissen das nicht, und besonders die Naturwissenschaft nicht beherrschen. Also was ich immer mit einem besonderen Schmunzeln zur Kenntnis nehme, ist, wenn mehr und mehr Geisteswissenschaftler naturwissenschaftliche Methoden übernehmen und dann glauben, die Welt erklären zu können. Das finde ich immer sehr bemerkenswert. Das habe ich jetzt in mehreren persönlichen Situationen beobachtet. Also ich hatte mal musste mal mit einer Grünpolitikerin, die auch Theologin war, diskutieren, und da ging es um Meinungsfreiheit, und die Frage war halt, warum die Meinungsfreiheit immer abnimmt, und sie sagt, das stimmt gar nicht, da gibt es so viele Studien, die das Gegenteil beweisen. Also ich habe die wirklich angeschaut wie ein Mondkalb, weil ich meine, wovon redet sie da? Erstens einmal, als Theologin und Grünpolitikerin kennt sie jetzt alle Studien, außerdem eine kleine Meinungsumfrage ist noch keine Studie. Ja, egal. Also das ist das Erste. Das ist eine unfertige Beobachtung von mir, aber ich glaube, dass mehr und mehr Geisteswissenschaftler glauben, wenn sie 5 Leute fragen und eine Statistik drüber legen, dass sie dann jetzt eine großartige Naturwissenschaft gemacht hat, oder ob dass das überhaupt schon eine großartige Wissenschaft wäre. Das ist so meine Wahrnehmung als Hardcore-Neurowissenschaftler. Aber das Zweite auch, ich war jetzt vor kurzem bei einer Antrittsvorlesung von meinem Cousin, der jetzt auf der Uni Wien eine wichtige Professur innehat. Und das ist schon, also die Welt der Hardcore-Wissenschaftler ist schon fast eine selbstverletzende, oder nein, eine Selbstaufgabe oder so also manche meiner Freunde, die da tief drinnen sind in diesem Maulwurfsbau, die sehen monatelang das Licht der Sonne nicht, weil die vor Sonnenaufgang in den Bau verschwinden, im Wiener Fall des AKH, und erst rauskommen, da gibt es auch kein Sonnenlicht da drinnen, erst rauskommen, wenn es wieder dunkel ist. Teilweise arbeiten die 14 bis 16 Stunden, und an einer Maus, an einer genetisch veränderten Maus oder an irgendwelchen Dingen, die kaum einer jemals lesen wird. Also ich war halt nicht im Labor, sondern ich habe immer darum gekämpft, mit Menschen arbeiten zu können. Aber tatsächlich auch meine wissenschaftlichen Arbeiten, die genauso anstrengend waren wie meine Bücher, haben vielleicht 100 Leute gelesen oder verstanden. Ja, während wenn ich jetzt ein Buch schreibe, lesen das 30.000 Leute. Meine Key Papers, natürlich auf Englisch, die, wie jede wissenschaftliche, hochqualifizierte Arbeit, liest halt kaum einer und versteht noch viel weniger. Oder weiß man halt, okay, der hat im Lancet publiziert, aber was genau, das kann man ja kaum mehr sagen. Also mich fasziniert schon diese Welt, und ich bin begeistert von ihr, aber ich weiß auch, dass sie viele Leben fordert. Natürlich jetzt nicht, sterben keine Leute, aber es sterben schon Beziehungen und...
Naja, genau, aber es sterben auch Menschen. Also ich will da jetzt an Marie Curie erinnern.
Na gut, okay, einverstanden. Aber ich meine es mehr...
Es ist ein Opfer, sagen wir es so, auf welcher Ebene auch immer.
Es ist ein riesiges Opfer, genau, und viele haben wirklich keine Kinder und keine wirklichen Beziehungen, weil sie halt entweder für die Sache leben oder auch, weil sie auch in diesem Hamsterrad über den nächsten Schritt erreichen wollen und dann Associate Professor und halt immer den nächsten Schritt und aus dieser kleinen Blase gar nicht rauskommen. Ich war ja jahrzehntelang da drinnen, und als ich dann die frische Luft der wirklichen Welt betreten habe, das ist ja für einen Hardcore-Wissenschaftler das Ende der Welt. Also der glaubt ja, dass die Welt an der Grenze der Universität endet. Also er weiß schon, da gibt es auch noch Menschen. Gerade der Mediziner sagt, das sind halt da draußen, sind halt dann die Patienten, die kommen zu ihm. Aber was die genau treiben, das ist so wie bei 1984, das Plebs, das weiß er gar nicht genau. Die Prole ist nicht, das weiß er gar nicht genau. Nicht? Und also für mich ist das Faszinierende, ist wahrscheinlich bei einer politischen Partei genauso, oder wahrscheinlich Kirche auch irgendwie so. dass man in seiner eigenen, nennen wir es mal Blase, dass man da hoch engagiert ist und glaubt, das Ende der Welt ist da außerhalb von der, dass da halt das Meer ins Nichts stürzt, so wie die Seefahrer früher Angst davor hatten vielleicht, dass die Erde eine Scheibe ist. Wahrscheinlich ist das auch nur eine schwarze Legende, aber dass die dann so irgendwo runterstürzen. Also gefühlt war das so, das kann ich Ihnen sagen, wie ich da hardcore drinnen war, dachte ich mir, ich weiß nicht, wie die Leute da außerhalb, oh, ist das ein echtes Leben oder ist das irgend sowas so Lebensähnliches, nicht? Aber und dann kommt man da raus und atmet frische Luft ein und sagt, wow, das ist eigentlich viel besser oder viel besser als erwartet. Und ja, da gibt es ja noch ganz andere Sachen.
Das ist wirklich jetzt eine ganze Gedankenkaskade. Wir hatten gerade über das Opfer geredet. Also auch die Hochwissenschaft, wenn man sozusagen früh morgens in das Krankenhaus oder in die Forschungsabteilung geht und spät abends, wenn es dunkel ist, raus und dann sieht man das Tageslicht gar nicht. Ich hatte gesagt, das ist auch ein Opfer. Sie sagten genau, das ist ein Opfer. Können Sie sich trotzdem vorstellen, dass das auch ein Dienst ist? Weil wir hatten schon über den Dienst gesprochen. In Ihrem Leben hat ja der Dienst eine ganz große Bedeutung. Kann der Naturwissenschaftler in diesem Elfenbeinturm auch einen Dienst ausführen?
Ja, unbedingt.
Mhm. Okay.
Das ist ein wichtiger Dienst, aber er ist halt nicht so groß, wie der Naturwissenschaftler meint, dass es ist. Viele Naturwissenschaftler sind ja gefühlt knapp vor dem Nobelpreis.
Aha.
Und in Wirklichkeit wird 90% der wissenschaftlichen Arbeiten wird von niemandem wirklich gelesen oder schon gar nicht gebraucht. Also das ist ja ein offenes Geheimnis. Das meiste ist ja echter Müll. Der wird ja produziert, damit einer Professor wird, aber nicht, damit die Menschheit weiterkommt. Also es gibt halt auch ganz viel Selbstbetrug innerhalb der Naturwissenschaft, aber das ist wahrscheinlich überall so. Ich meine, schauen Sie sich Politiker an, die sind ja auch nicht alle sehr sinnvoll. Ich glaube, unser Menschsein ist halt so gestrickt, nicht? Das Sinnvollste, was der Mensch wahrscheinlich machen kann, ist Nachwuchs zeugen, sage ich jetzt sehr provokant. Oder natürlich ein Arzt, der sich um Patienten kümmert. Es gibt schon sehr, sehr viele. Also noch einmal, Naturwissenschaft ist ein Dienst, aber sehr häufig ist es halt gerade in den oberen Rängen mit einer enormen Hybris verbunden, die aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt ist.
Ja, ich will Ihnen jetzt noch so ein Beispiel sagen, weil das wirklich mit dem Dienst und auch mit der Aufgabe und was die Wissenschaft in der Welt an Bedeutung hat, zumindest so ein Bild dafür gibt. Sie kennen natürlich das Forschungszentrum CERN in der Nähe von Genf.
Ja.
Da ist ja eigentlich das Internet entstanden, also im Sinne von das Protokoll, mit dem sich die verschiedenen internationalen Wissenschaftler austauschen konnten. Und das hat dann dazu geführt, dass alles digitalisiert wurde, das Internet. Und heute können wir ja gar nicht mal die Welt denken ohne diese digitale Kommunikationsform. Und die wird ja auch mit der KI nochmal ganz anders unsere ganze Welt und das menschliche Leben beeinflussen. Das ist in CERN entstanden. Und wenn man die Wissenschaftler, also ich war da einmal zum Drehen, wenn man mit den Wissenschaftlern redet und fragt, sagen Sie, was machen Sie hier eigentlich? Dann wissen die das gar nicht. Also dann zucken sie mit der Schulter und sagen so, Wissenschaft. Was am Ende dabei rauskommt, ist immer auch ein bisschen Zufall, was ja dann auch, wenn man bestimmte Einzelwissenschaftler anschaut, die für irgendetwas Nobelpreise bekommen haben, es gibt da ja auch so Biografien und Lebensgeschichten von diesen Wissenschaftlern, die dann selbst schildern, dass ihnen die Idee, die Formel, mit der sie dann diesen Nobelpreis dann eben auch verdient haben und auch schließlich bekommen haben, im Schlaf eingefallen ist, im Traum. Und sie sind dann aufgewacht und haben es aufgeschrieben und haben dann die nächsten Wochen und Monate daran geforscht. Also es gibt einen Bereich der Wissenschaft, man denkt immer, das wäre so eine genaue Wissenschaft. Ich glaube, die Wissenschaft ist viel zufälliger, als man sich das so in dem normalen Bewusstsein, das man so als Mensch hat, wenn man so durch die Welt geht, sich vorstellen kann. Also damit meine ich, die Wissenschaft hat immer noch auch etwas Extrinsisches, dass der Zufall ist, weswegen dann bestimmte Sachen sich entwickeln, die ganze Welt verändern, wie eben die Digitalität, oder eben sogar zu Formeln führen, die eben gar nicht aus der Wissenschaft herauskommen, sondern geträumt werden. Und das finde ich ein ungeheures Phänomen. Deswegen habe ich eine große Hochachtung vor diesen Wissenschaftlern, die sich dem wirklich verschreiben. Aber dass das aus der Wissenschaft wirklich herauskommt, also sie ein geschlossener Kreislauf ist, das wage ich ihm zu bezweifeln.
Also da denke ich immer an Thomas Edison, der ja gesagt hat, so der Erfolg ist zu 1% Inspiration und zu 99% Transpiration. Das gilt bei der Wissenschaft ganz sicher. Also das, was Sie jetzt genannt haben, dass man träumt und irgendwas aufschreibt, das mag sein, aber solche Träume, glaube ich, haben viele. Und dass man aber dann wirklich was draus macht, das ist harte Arbeit.
Ja, ja.
Ja, wenn ich allein an ein Paper denke, an dem ich jahrelang gearbeitet habe, also das ist noch einmal, das ist vielleicht 5 oder 7 Seiten lang Englisch, natürlich eng bedruckt. Aber das war so viel Arbeit wie eines meiner Bücher. Ich wiederhole das noch einmal, dass es anschaulich wird. Meine Bücher haben 300 Seiten und sind wirklich nicht besonders blöd. Aber da war halt jedes Wort war, und natürlich, da musste man halt auch viele Studien lesen und ich war, also unglaublich. Das ist, also es ist härteste Arbeit.
Mhm.
Selbst wenn man so ein Geschenk hat, wie diese Inspiration. Und tatsächlich gibt es auch die unglücklichen Wissenschaftler, die nie inspiriert sind. Das gibt es halt eben auch. Ne? Und das macht dann auch, also diese Inspiration ist schon auch wichtig, weil sonst wiederholt man halt das, was alle schon gemacht haben. Nicht? Das ist der originelle Wissenschaftliche ist ja der, der jetzt, sage ich was Provokantes, querdenken kann. Also der eben alte Dinge verknüpfen kann zu etwas ganz Neuem. Also das, was für mich so greifbar ist, ist eben, dass Augustinus eben Platon und den christlichen Glauben miteinander vermengt hat. Und das war halt, da kam halt da was ganz Großartiges raus. Oder Thomas von Aquin, Aristoteles. Oder auch in der Malerei gibt es das, dass man halt Altes und Neues miteinander verknüpft. Und so Picasso, nicht zum Beispiel, Picasso hat die afrikanische, angeblich primitive Kunst neu entdeckt und einfach ganz großartige neue Sachen gemacht. Picasso, ich weiß nicht, ob Sie immer schon mal in Barcelona waren, im Picasso-Museum, der hat mit 19 gemalt wie ein Gott. Der hat halt alles schon gekonnt mit 19 und dann ist er halt auf die Suche nach eben Neuen gegangen. Und das, also wie ein Gott nehme ich zurück, weil Gott malt nicht.
Sie hatten gerade schon gesagt, ich komme jetzt gerade so auf die Zielgerade unseres Gesprächs heute und deswegen will ich da nochmal drauf zurückkommen. Die Grenzen der Wissenschaft. Was sind die Grenzen der Wissenschaft? Also kann man die Grenzen der Wissenschaft wissenschaftlich definieren oder ist das da, wo die Lebensprobleme des Menschen beginnen, da stößt auch die Wissenschaft an ihre Grenze? Wie würden Sie das sehen?
Ja, in der Naturwissenschaft muss ich halt zählen, was zählbar ist und wägen, was wägbar ist. Nicht? Das ist ja auch ein berühmtes Zitat.
Genau.
Aber es gibt halt vieles jenseits, vieles transzendent oder in der Metaphysik, nicht? Das ist ja, Metaphysik hat ja Freud so abgelehnt, aber in Wirklichkeit ist das ja das Wesentliche. Nicht? Also die Grenze ist eigentlich meine Frage. Dadurch, dass ich eine Frage stelle, also welches Medikament wirkt besser oder wirkt das besser als Placebo, um jetzt was Greifbares zu sagen, dadurch schränke ich ja schon meine Frage ein. Ich kann ja nicht einmal sagen, braucht der Patient das überhaupt nicht? So sagen wir mal, ein 90-jähriger Patient, kurz vorm Tod, muss ich dem das Cholesterin senken oder nicht? Das ist ja noch einmal eine Frage, die unabhängig davon ist, ob das jetzt wirkt oder nicht. Kann wirken, aber sinnlos sein. Das ist in der Medizin eine alte Diskussion, die man so leicht auch nicht beantworten kann, auch nicht durch Studien, sondern es ist mehr eine ethische Frage. Aber mich fasziniert dieser Gedanke noch einmal vom Weizsäcker, dass man sagt, die Naturwissenschaft wird durch die eigenen Fragen eingeschränkt. Ohne Fragen gibt es keine Naturwissenschaft. Ich muss eine Frage stellen, die versuche ich zu beantworten mit meiner Technik. Aber Sinn des Lebens, da gibt es keine Technik dafür. Nicht? Also das heißt, was ist der Sinn des Lebens oder was ist ein menschenwürdiges Leben? Oder was macht mein Leben glücklich? Also was macht mich glücklich? Selbst das ist schon einmal eigentlich fast nicht beantwortbar, weil da stolpert man bei der Frage, was ist jetzt genau Glück? Welche Menschen sind glücklich und so weiter? Also deswegen würde ich sagen, die Frage, die ich stelle, ist schon die Einschränkung in der Naturwissenschaft. Also die Methode ist die Einschränkung. Im Grunde ist es wie das Denken und die Sprache. Ohne Sprache können wir nicht denken. Aber allein die Sprache schränkt ja schon das Phänomen ein. Also wenn ich jetzt versuche, ich sitze ja gerade im Freien, im Grünen und sehe diese wunderschöne Landschaft, die grüne Landschaft mit den verschiedenen Grüntönen und einen Berg vor mir, das sehe ich jetzt alles. Aber indem ich beginne, das in Sprache zu bringen, schränke ich ja diese Wirklichkeit schon ein. Und jeder Maler weiß das, dass sein Gemälde niemals so schön sein kann und so beeindruckend wie die Wirklichkeit. Aber so richtig die Schönheit spüren, tue ich eigentlich mit meinen Emotionen. Das heißt, emotionale Wahrnehmung ist umfassender als meine Vernunft und meine Sprache. Und die Naturwissenschaft in diesem Zusammenhang wäre mehr so dieses systematische Denken, das versucht, mit einem groben Instrument die Wirklichkeit zu erfassen, aber eben nie das ganze Phänomen erfasst. So, ich weiß nicht, ob das jetzt ein hilfreicher Vergleich war.
Ja. Darum weiß ich gar nicht, ob ich da mitgehen kann, weil das würde für mich in der letzten Konsequenz bedeuten, dass wir, was Sie gerade Metaphysik genannt haben, also die Transzendenz, dass man die eigentlich den, wie hatte ich es gesagt, Spökenkickern, also den Schwurblern oder den Kaffeesatzlesern überlassen müsste. Da hört die Genauigkeit auf. Die Genauigkeit gibt es nur innerhalb der Grenzen der Wissenschaft und alles darüber hinaus ist unwissenschaftlich.
Nein, ich rede von Naturwissenschaft. Es gibt ja noch die Geisteswissenschaft. Ich rede nur von der Naturwissenschaft. Ich bin ein Naturwissenschaftler. Okay. Die Geisteswissenschaft geht ja anders an die Wirklichkeit heran. Die hat auch ihre Methode, aber ich blieb jetzt eigentlich mehr naturwissenschaftlich, weil so haben sie mich ja ursprünglich angesprochen.
Haben Sie völlig recht, ja. Ja, verstehe ich. Ja, wissen Sie, weil es gibt diesen, das fällt mir gerade ein, diesen Satz von Schelling, dem großen Philosophen, ja, Zeitgenosse von Hegel und Fichte. Und der hat diesen Satz geprägt und der kommt mir immer wieder ins Gedächtnis oder auch in den Kopf und der berührt mich jedes Mal. Das Satz lautet, die Natur ist der sichtbare Geist. Der Geist ist die unsichtbare Natur. Ganz einfacher Satz.
Mhm.
Die Natur ist der sichtbare Geist. Und der Geist ist die unsichtbare Natur.
Mhm.
Und ich finde, der Satz spannt für mich etwas auf, wo das ist natürlich auch, ich will nicht sagen mein Leben, aber zumindest so einer meiner Ansprüche, die ich habe, dass auch da, wo es unsichtbar ist, wo die Naturwissenschaft eben nicht durch Wiegen oder Zählen weiterkommt, dass dieses Unsichtbare trotzdem Wissenschaft ist, im Sinne von Geisteswissenschaft, vielleicht sogar Naturwissenschaft. Also weil dadurch, dass eben die Natur der sichtbare Geist ist, würde ich die Trennung zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft gar nicht so strikt machen. Ich glaube sogar, dass diese Trennung daher rührt, dass wir uns eben auf eine Naturwissenschaft eingelassen haben, die per se eher vom Materialismus tingiert ist, als eben auf eine Naturwissenschaft, die auch von der Geisteswissenschaft tingiert ist und damit in der Natur den sichtbaren Geist erleben könnte.
Also Sie sprechen jetzt ein Dilemma an, das mich schon lange beschäftigt hat. Ich bin ja als Psychiater, bin ich ja an der Grenze zwischen Geisteswissenschaft und Naturwissenschaft. Die Naturwissenschaft ist die Medizin, Neurowissenschaft und so weiter und die Geisteswissenschaft ist die Psychotherapie. Insofern bin ich ja eher jemand in zwei Welten, ein Grenzgänger, und meine erste wissenschaftliche Arbeit war ja über bipolare Patienten und ich hatte mit 40 Patienten zu reden und sie in Zahlen zu fassen und da habe ich schon gemerkt, so ein Leben, das hat mich tief beeindruckt, ich war damals 21, so ein Leben hat ja, also kann mit einer Zahl nicht reproduziert werden, aber anders können wir nicht rechnen. Insofern fand ich das immer extrem spannend, diese Frage. Und Herr Wallefeld, wir müssen das nächste Mal weiter philosophieren, weil unsere Zeit läuft ab.
Der professionelle Schlussmacher, genau.
Und das ist jetzt ein ziemlich unromantischer Schluss und er ist völlig unstimmig. Aber ich mache das jetzt richtig wie ein Cliffhanger.
Sehr gut.
Das nächste Mal wird es noch viel spannender, meine lieben Zuhörer. Ja, Wallefeld, und ich freue mich schon auf das nächste Mal.
Ich mich auch. Tschüss, Herr Bonelli.
Ja, tschüss. Alles Gute.